Sobald es das Wetter zulässt, macht sich Magellan mit der Trinidad und der Victoria auf die Suche nach seinen beiden Schiffen, die die Bucht auskundschaften sollten. Nach 2 Tagen vergeblicher Suche muss er annehmen, dass sie im Sturm gesunken sind. Damit wäre die Reise zu Ende. Der Generalkapitän ist am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Die meisten seiner Männer tot, über die Hälfte seiner Schiffe verloren, sein Lebenstraum zerplatzt. Magellan weiß, dass man ihm nie wieder eine Flotte anvertrauen wird. Er ist erledigt. Aber dann keimt doch wieder Hoffnung auf.
Gegen Mittag sahen wir auf dem Lande Rauchsäulen und daraus schlossen wir, dass sich ein Teil der Mannschaft hatte retten können und uns nun ein Zeichen gab. Während wir noch überlegten, wie wir den Überlebenden zur Hilfe kommen könnten, sahen wir die beiden Schiffe. Sie kamen mit vollen Segeln und wehenden Flaggen auf uns zu und gaben Kanonenschüsse ab. Die Mannschaft ließ ein Freudengeheul hören.
Der Sturm hatte die beiden Schiffe an der zerklüfteten Küste überfallen. Immer weiter hatte sie eine starke Strömung auf die Felsen zugetrieben. Und als sie schon dachten, auf die Felsen geworfen zu werden, da stellten sie fest, dass die massive Felsmauer gar nicht geschlossen war, sondern eine Einfahrt hatte. Als sie hineinfuhren, waren sie vor dem Unwetter in Sicherheit.
3 Tage seien sie auf der Wasserstraße gefahren, berichtet die Mannschaft. Sie enthielte Salzwasser, kein Süßwasser wie ein Fluss. Es müsse sich um die gesuchte Durchfahrt handeln.
Nun sanken wir alle in die Knie und dankten Gott und der Santa Maria.
Die Lebensmittel reichen höchstens noch für 3 Monate. Magellan beruft seine Kapitäne zu sich an Bord der Trinidad und berät sich mit ihnen, ob sie weiter segeln sollen oder nicht. Alle, bis auf den Kapitän der San Antonio, sind dafür. Der Kapitän der San Antonio, Esteban Gomez, schlägt dringend vor, lieber nach Spanien zurückzufahren und mit besser ausgerüsteten Schiffen und einer neuen Mannschaft die Durchfahrt zu unternehmen.
Magellan erwiderte ihm, dass er durch diese Straße fahren werde, selbst dann, wenn er wüsste, dass er das Leder am Segelwerk der Schiffe verzehren müsste.
Durch einen Herold lässt der Generalkapitän der Mannschaft verkünden, dass bei Todesstrafe niemand mehr von Umkehr oder über den Mangel an Lebensmitteln sprechen dürfe. Und dann fährt das ganze Geschwader in die unbekannte Meeresstraße hinein.
Weiter segeln oder abbrechen, angesichts vielfältiger Schwierigkeiten und Gefahren? Das ist eine Frage, die sich auch heute jeder stellen muss, der eine Weltumsegelung in Angriff nimmt. Als Rollo Gebhardt seine ersten großen Fahrten beginnt, reicht sein Geld nur für ein 5 Meter langes Segelboot. Es ist offen wie ein Ruderboot. Keine Reling an Bord, die verhindert hätte, dass man bei hohem Seegang über Bord geht. Kein Funkgerät, mit dem man im Notfall Hilfe herbeirufen könnte. Und Rollo Gebhardt hat keine seemännische Ausbildung. So gerät er im Roten Meer, 20 Kilometer vor der Küste Sudans, mitten in der Nacht in einen verheerenden Sturm. Sein Boot kentert. Es schwimmt kieloben auf dem Wasser.
Ich weiß noch sehr gut, ich möchte sagen, ich fühle es noch, wie ich aus dem Boot in dem Augenblick der Kenterung rausgeflogen bin, im hohen Bogen, im Wasser drin lag. Und in dem Augenblick zu mir sagte, so, jetzt hast du es geschafft, jetzt liegst du hier alleine im Meer und hast keine Überlebenschance mehr.
Zunächst kann er sein Boot in der pechschwarzen Dunkelheit, die ihn umgibt, gar nicht mehr sehen. Zum Glück ist er noch mit einem Tau, mit dem er sonst den Großbaum und das Segel hält, mit dem Boot verbunden. Damit zieht er sich in hohem Wellengang an das Boot heran.
Nach etwa einer Stunde fürchterlicher Plagerei ist es mir gelungen, auf das Boot drauf zu klettern, den Kiel zu packen vom Boot und mich an den Kiel dran zu hängen und mit meinem Körpergewicht, und daran sieht man schon, wie klein und leicht das Boot war, mit meinem Körpergewicht das Boot wieder umzudrehen.
Das Boot ist zur Hälfte voll Wasser gelaufen. Stundenlang sitzt Rollo Gebhardt im Nassen.
Ich habe dann gewartet, bis der Sturm aufhörte, habe dann einen Eimer gefunden. Das war mein großes Glück, dass ich überhaupt einen Eimer dabei hatte in dem kleinen Boot. Und mit dem Eimer habe ich dann angefangen, das Wasser rauszuschöpfen.
Auf dem Weg zum Hafen kentert Rollo Gebhardt dann noch zwei weitere Male. Nur mit knapper Not erreicht er den Hafen. Nass, zu Tode erschöpft, halb verdurstet, abgemagert und so erbarmungslos von der Sonne verbrannt, dass er eitrige Wunden im Gesicht hat. Im Hafen von Port Sudan liegen viele Frachter vor Anker. Rollo Gebhardt hätte die Möglichkeit, die Reise an diesem Punkt abzubrechen und mitsamt seinem Boot zurück nach Italien zu fahren. Von dort ist es bis nach Hause nur ein Katzensprung. Es würde nicht mal viel kosten.
Oder du überlegst dir, ob das, was du hoffst, noch zu sehen und was du schon gesehen hast, so interessant ist, dass du bereit bist, dein Leben weiterhin aufs Spiel zu setzen. Und das war für mich eine Grundsatzentscheidung, auch natürlich für die späteren Weltumsegelungen.
Für Magellan ist die Zeit der Zweifel erst einmal vorbei. Er steuert mit seinen Schiffen durch die Meerenge, die heute seinen Namen trägt. Die Magellanstraße. Ein gefährliches Gewässer mit starken Strömungen, unberechenbaren Fallwinden und hohen Wellen. Die Flotte umfährt zahllose Inseln und kommt sich bald vor wie in einem Irrgarten. Sie kommen an eine Stelle, von der zwei Seitenkanäle abgehen. Welchem sollen sie folgen, um den unbekannten Ozean zu erreichen? Magellan schickt die Concepción und die San Antonio voraus, um den südlichen Kanal zu erforschen. Ein gut gerüstetes Beiboot auf Erkundungsfahrt in südwestliche Richtung. Das kleine Boot, das nach Südwesten ruderte, kehrt als erstes zurück. Die Matrosen haben gute Nachricht für den Generalkapitän. Sie johlen und rufen. Mit ihren eigenen Augen haben sie das große Meer gesehen, den Ozean. Und an Magellans Reaktion kann man ersehen, wie schwer für ihn die Führerrolle bis zu diesem Punkt gewesen sein muss.
Der Generalkapitän weinte, als er das hörte vor Freude. Damit hatten wir eines der großen Ziele unserer Fahrt erreicht. Mich erfüllt es mit Stolz, unter jenen zu sein, welche diese ruhmreiche und bedeutungsvolle Tat vollbracht haben.
Triumph und Niederlage liegen an diesem Tag dicht beieinander. Magellan ist noch im Siegesrausch, wartet ungeduldig auf die Rückkehr der beiden südlich ausgesandten Schiffe, um endlich weiter zu segeln. Aber von der Fahrt auf dem südlichen Kanal kehrt nur die Concepción zurück. Nach Tagen des Wartens und der vergeblichen Suche muss sich Magellan der Tatsache stellen, dass sich die San Antonio mit vollen Segeln aus dem Staub gemacht hat. Ausgerechnet das Schiff, das die meisten Vorräte an Bord hat. Ein ungeheurer, dreister Verrat.
Nur noch drei Schiffe segeln unter Magellans Führung durch die bedeutende Meeresstraße. Am 18. November fahren sie aus der Straße heraus und Magellan kreuzt durch den Pazifischen Ozean. Seinen Namen Pacifico, friedlich, erhält dieses Meer erst von Magellan, der auf seiner gesamten Fahrt durch den Pazifik in keinen einzigen Sturm geriet.